Ja, ich möchte erstmal alle willkommen heißen, ganz herzlich zu diesem Gebetstag für die Erde mit Leib und Seele. Ich bin Cornelia Freise und mit der Erde habe ich mich schon sehr viel beschäftigt, auf unterschiedliche Weise für sie getanzt und so weiter. Und in diesem Jahr ergab sich einfach in einem Moment ein Kontakt mit Angela Fischer und ist sehr schnell ohne irgendwelche, ja, es ging alles ganz einfach mit dem Raum und mit dem Flyer und so ist es einfach so ganz schnell in die Welt gekommen, dieser Tag zum, für die Erde wirklich etwas zu machen und nicht nur für uns. Und das ist so mein Anliegen mit dem Tag und ich freue mich sehr, dass so viele von euch gekommen sind oder von Ihnen und bin auch gespannt, wie es wird. Ja.
Gut, dann mache ich weiter. Also mein Name ist Angela Fischer und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Und ich wollte jetzt zu Anfang. Das ist etwas, das mir gestern Nacht eingefallen ist. Zu Anfang ihre Aufmerksamkeit auf etwas aus unserem Alltag, aus unserem ganz alltäglichen Leben lenken, wie wir uns in einer bestimmten Situation im Leben verhalten. Und zwar erinnern sich wahrscheinlich die meisten daran, als sie Kinder waren, oder sie kennen es daher, wenn sie selbst Kinder haben oder kleine Kinder mal hatten, dass in einer Situation, wo man macht es meistens nur mit Kindern, deshalb mache ich das Beispiel, wo ein Kind sich den Kopf stößt oder sich irgendwie wehtut, sich irgendwie verletzt. Die spontane erste Reaktion, die man hat, ist, dass man pustet. Das kennen wir alle. Das ist nicht was, was man irgendwo lernt oder liest, sondern das ist was, was man ganz spontan macht. Also man pustet auf die Stelle, wo der Schmerz ist oder wo die Wunde ist. Und meistens in den leichteren Fällen ist dann auch schon wieder alles gut. Also es ist offenbar etwas sehr Heilendes. Und wir machen das einfach so und denken uns nichts dabei oder haben das selbst so erlebt, andere haben das mit uns gemacht und sind uns dabei aber gar nicht bewusst, dass wir da was tun, was vielleicht noch ein ganz seltenes Relikt ist aus einer Zeit, wo der Mensch noch wusste, dass es eine Möglichkeit gibt, auf eine heilige Weise mit dem Leben umzugehen. Und dass in dem Atem eine Möglichkeit liegt, dass man die Seele und den Körper miteinander verbinden kann. Und dass wir ganz einfache Möglichkeiten zur Verfügung haben, mit denen wir heilen können. Und ich bin daran vor einiger Zeit noch mal erinnert worden, das hat mich richtig schmunzeln lassen, da habe ich im Fernsehen Olympiade geschaut, als die Olympiade in London war. Und dann habe ich eine Hochspringerin gesehen, die über die Latte gesprungen ist. Leider hat sie ihre Höhe nicht geschafft. Sie ist gegen die Latte gestoßen, die Latte ist gefallen, sie hat sich wohl selbst auch gestoßen, jedenfalls die kam unten an und das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat auf ihr Knie gepustet. Also alle Kameras der Welt darauf und sie pustet. Man wusste nicht so genau, ob sie so frustriert und traurig war, weil sie es nicht geschafft hat und deshalb gepustet hat oder ob sie sich wirklich verletzt hat. Aber ich fand das so einen berührenden Moment innerhalb dieses ganzen Wettstreits und dieser Härte, dieser olympischen Wettstreits. Da war dieser Moment eben auch nochmal da. Und ich werde jetzt nachher noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich wollte das einfach am Anfang so in den Raum stellen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendeinen gelehrten Vortrag halten, das kann ich auch gar nicht. Ich würde gerne an der Erfahrung ansetzen, die Ihre Erfahrung ist und die meine Erfahrung ist, also die uns gemeinsam ist und die etwas von dem, was uns alle wie ein Ruf vielleicht oder wie ein Klang, den wir leise gehört haben, irgendwo hierher zusammengeführt hat. Und wenn ich auf das, was, also wir kommen aus den unterschiedlichsten Ecken mit den unterschiedlichsten Hintergründen und das ist wunderschön, dass es so verschieden ist. Wenn ich auf das schauen will, was uns allen gemeinsam ist, dann liegt es eigentlich sehr nahe, dass wir auf das Herz schauen. Und das Herz ist das letzten Endes das, denke ich, was uns alle hierher geführt hat. Und das Herz ist der Ort, an dem wir den Schrei der Erde hören. Die Erde ist in Not. Und dieser Aufschrei ihrer Not erreicht unser Herz, wenn unser Herz offen ist, wenn unser Herz offen ist dafür. Und ich bin sicher, dass wir alle hier in diesem Raum diese Not wahrnehmen und viele andere Menschen nehmen die Not auch wahr. Aber es gibt zwei Ebenen, auf der wir sie wahrnehmen können. Es gibt einmal diese äußere Ebene, das ist immer die, die uns zuerst einfällt und das ist auch das, was das Vorherrschende in unserer kulturellen Wahrnehmung ist, in unserer Kultur, nämlich die äußere Zerstörung, also die Not, die durch die äußere Zerstörung der Erde entsteht. Das müssen wir jetzt nicht, vielleicht nicht alles aufzählen, das wissen Sie, das liest man jeden Tag in der Zeitung oder im Internet und bekommt, also es ist ja gegenwärtig in unser aller Leben und in unserem Alltag, dass unsere Flüsse vergiftet sind, dass die Arten aussterben, dass unsere Nahrung vergiftet ist, dass wir den Planeten voller Müll haben und nicht nur den Planeten, sondern inzwischen fliegt er uns auch im All um die Ohren. Dass wir Riesenödnisse, öde Landschaften kreieren, wo es keine Natur mehr gibt und nichts mehr wächst, weil wir die letzten Ressourcen an Energie aus der Erde rausholen wollen. Dass wir viel, viel mehr verbrauchen, als in einem Kreislauf nachwachsen kann. Dass, inzwischen ist es bei allen angekommen, dass das Klima völlig ins Ungleichgewicht geraten ist. Das alles ist diese äußere Zerstörung, die stattfindet und die wir auch natürlich als eine große Not empfinden können. Und wo wir halt immer hilfloser versuchen, Wege zu finden, damit umzugehen. Und das Ganze beschleunigt sich ja sehr und geht in einem rasanten Tempo weiter. In den letzten 10 Jahren hat es sich, glaube ich, unglaublich beschleunigt. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte man sich das so noch gar nicht vorstellen können. Also so eine winzig kurze Zeit im Vergleich zu dem Alter der Erde. Die andere Ebene aber, auf der wir das auch wahrnehmen können, auf der wir die Not wahrnehmen können, auf der die Not auch besteht, ist die innere Ebene. Und das ist eine Ebene, die nicht so im Bewusstsein ist, dass uns auch etwas auf den inneren Ebenen in Bezug auf die Erde verloren geht. Und was ich damit meine, ist unsere Beziehung zu dem Licht in der Erde, unsere Beziehung zu dem Licht in der Materie, unsere Beziehung dazu, dass das Leben heilig ist und dass die Erde heilig ist. Und es ist eben so, dass uns diese Beziehung zur Erde, zu ihrem inneren Licht, droht, ganz verloren zu gehen. Und was ich damit meine, in der Beziehung mit der Erde zu leben, in einem Sinn oder in einem Bewusstsein dessen, dass sie heilig ist, das möchte ich einem ganz kleinen Beispiel von jemandem, der das beschrieben hat, vorlesen. Und zwar ist es eines meiner Lieblingsbücher. Das hat jemand geschrieben, der in vielen verschiedenen indigenen Völkern gelebt hat, mit diesen Völkern gelebt hat und von seinen Erfahrungen berichtet hat und von seinen Erlebnissen, sehr authentisch, also nicht oben drüber, sondern die Geschichten selbst so lebendig erzählt hat, die er erlebt hat. Und der in einer Zusammenfassung das so bezeichnet: Das Wichtigste in diesen Geschichten, die auf den ersten Blick vielleicht überholt sein mögen, ist, dass sich diese Menschen als Teil der Natur verstanden, in welcher Umgebung auch immer sie lebten. Sie waren Teil der Dünen oder des Dschungels, Teil der Bäume und der Pflanzen, die um sie herum wuchsen. Sie kannten die Tiere, mit denen sie ihre Welt teilten. Sie kontrollierten ihre Umwelt nicht, sie ehrten sie. In allen mir bekannten Kulturen der Eingeborenen hielt man die Erde für heilig. Sie war niemals etwas, was man besitzen, kaufen oder verkaufen konnte. Und das ist von Robert Wolf. Das Buch heißt Das Lächeln der Senoi. Im Original heißt es Original Wisdom. Mit dem Zusatz, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich will nicht sagen, dass es darum geht, zu solch einer Lebensform zurückzukehren. Oder dass es darum geht, dass wir irgendwo zurückgehen in eine andere Art und Weise zu leben. Und auch nicht, dass es darum geht, eine bestimmte Naturromantik zu entwickeln oder eine gewisse Nostalgie darin. Es geht um etwas Prinzipielles, das die Menschheit in vielen Kulturen und auch nicht nur in den indigenen Kulturen zu allen Zeiten eigentlich irgendwo in ihrem Bewusstsein hatte, je nach Stand der Entwicklung ihres Bewusstseins und was auch ihr Leben ausgemacht hat, ihre Art zu leben. Das sind nicht nur die indigenen Völker. Wenn man in die verschiedenen spirituellen Traditionen schaut, kann man das überall finden, diese Beziehung. Wenn man zum Beispiel sich den Sonnengesang vom heiligen Franziskus von Assisi anhört mit Bruder Sonne, Schwester Mond, oder die Schriften von der Hildegard von Bingen liest, bei der die Welt und die Erde von einem Feuer, von einem Geist beseelt ist. Oder wenn man die Gedichte des Sufi-Mystikers Rumi liest, der im Matnavi geschrieben hat, Erde, Wasser, Feuer, Luft. Sie sind die Diener Gottes. Für uns Menschen sind sie leblos, aber für Gott sind sie absolut lebendig. Für den die ganze Welt völlig lebendig war und beseelt war, die ganze Erde. Und neulich habe ich ein Bild des Buddha gesehen, das ich berührend fand, wo der Buddha eine Hand im Schoß liegen hatte und die andere Hand berührte ganz einfach die Erde. Ich glaube, die rechte Hand berührte die Erde, die linke lag im Schoß. Und die Geschichte des, im Hintergrund ist die, dass die Erde es war, die sein Erwachen bezeugt hat. Es musste jemand das Erwachen des Buddha bezeugen, weil ich glaube, die Dämonen wollten das, weil sie seinen Platz beanspruchten. Und dann hat der Buddha die Erde gerufen und die Erde hat es bezeugt für ihn. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass jetzt wir das diejenigen sind, die das Licht in der Erde bezeugen. Bezeugen müssten, sollten. Wenn Sie sich einen Menschen vorstellen oder das vielleicht irgendwo auch schon mal wahrgenommen haben, der von anderen so behandelt wird, dass man ihn einfach ausbeuten kann und alles aus ihm herausnimmt, was man irgendwie herausnehmen kann. Und dann ist es so, dass man ihn und ihn versklavt, zum Beispiel in der Versklavung hält, dann ist es so, dass man ihn so behandelt, als hätte er keine Seele. Es wäre er tote Materie. Und genau das machen wir mit der Erde. Wir versklaven sie und wir haben sie völlig versklavt. Und dieses Verleugnen ihrer Seele und ihres inneren Lichts hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben. Also diese Not auf der inneren Ebene, die hat Auswirkungen darauf, wie wir selbst das Leben wahrnehmen, wie viel Bedeutung das Leben für uns noch hat. Weil das Licht einer Seele macht die Bedeutung aus. Ja, wir haben das Bild ja auch von uns selbst. Wir als individueller Mensch haben eine individuelle Seele und die individuelle Seele gibt mir meinem Leben einen bestimmten Sinn und meinem Leben eine bestimmte Bedeutung. Und so ist es eben auch mit der Schöpfung oder mit der Erde, dass die Seele ihr den Sinn und die Bedeutung verleiht. Und wenn der Mensch in die Beziehung geht mit der Erde, dann geht der Sinn des einen mit dem Sinn des anderen in eine Beziehung. Und es ist eins, es gehört zusammen. Und wenn dieses Licht immer weniger wahrgenommen wird und dadurch auch, und auch immer weniger gelebt wird, dann bedeutet es für uns, dass auch etwas im inneren Gefüge brüchig wird. Und das bedeutet für uns auch, dass eine bestimmte Freude weggeht. Und deshalb hat diese Zerstörung auf der inneren Ebene nochmal eine ganz andere Bedeutung als die, die wir relativ deutlicher auf der äußeren Ebene wahrnehmen. Und das, was wir, wofür wir heute einen Raum öffnen wollen, hat ganz viel mit dieser inneren Ebene und mit diesem inneren Licht zu tun. Und weiterhin hat natürlich die äußere Zerstörung mit der inneren Zerstörung zu tun. Es gibt einen universellen Grundsatz wie innen, so außen. Wir schauen da nur ganz oft nicht hin, dass natürlich diese ganze äußere Zerstörung nur dann möglich ist, wenn wir diese innere Beziehung nicht mehr haben. Und dieser Freude, die es ausmacht, wenn diese innere Beziehung da ist, wenn diese innere Beziehung zur Erde da ist, wenn diese innere Beziehung zum Licht der Erde da ist. Ich denke, dass wir auch dieser Freude heute einen Ausdruck geben wollen. Und ich finde, dass diese Freude, die diese innere Sinnhaftigkeit ausmacht, die finde ich so wunderbar zusammengefasst in einem Gedicht. Das ist mir nämlich gestern Abend auch eingefallen. Muss mal sehen, ob ich es jetzt auf Deutsch so hinkriege. Von E.E. Cummings. Ich danke dir, Gott, für diesen wunderbaren Tag, für die Lebensgeister, die grünenden, springenden der Bäume, für den blauen, weiten Traum des Himmels, für alles, was natürlich ist, was unendlich ist, was Ja ist. Und dieses Ja hat ganz viel mit dem inneren Licht in der Schöpfung zu tun. Und ich denke, wir können genauso wie wir auf die äußere Not antworten können, auf die äußere Not reagieren können, die wir äußerlich wahrnehmen auf der Erde, so können wir auch auf die innere Not antworten. Der buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh ist mal gefragt worden, was er denke, was das Dringendste sei zu tun, um die Erde zu retten. Und Thich Nhat Hanh hat geantwortet, das Dringendste, was zu tun ist, um die Erde zu retten, ist, den Klang in uns zu hören, der von dem Schrei der Erde kommt. Und wenn wir auf diesen Klang hören, wenn wir dahin lauschen, dann geschieht nämlich das, dass in uns auch diese alte Erinnerung wach werden kann, dass die Erde eine Seele hat. Und wir können spüren, dass dieser Klang von dem Innersten der Erde kommt, dass der Klang aus ihrer Seele kommt. Natürlich können wir dieser Schrei, dieser Ruf, der hat keine physische Stimme. Wir hören den innerlich in unserem Herzen, aber natürlich kann der sich ausdrücken, auch in einem äußeren Ton. Wir können den hören im Tosen eines Orkans oder eines Erdbebens. Wir können ihn vielleicht hören im verzweifelten Weinen einer Mutter, deren Kind verhungert. Oder im Schrei der Tiere, die abgeschlachtet werden. Aber der Schrei kommt ganz aus dem Innern und erreicht uns in unserem Herzen. Und wir können darauf antworten, wir können darauf reagieren, wir können damit in eine Beziehung treten. Wir haben so viel von diesem Wissen verloren, wie wir mit dem, was uns innerlich erreicht, in Beziehung treten können. Dabei sind diese Dinge eigentlich ganz einfach. Und ich möchte in dem Zusammenhang wieder auf das Herz zurückkommen, auf unser Herz, womit ich vorhin angefangen habe. Wir mögen uns vielleicht in der Situation, in die die Menschheit sich jetzt reinmanövriert hat und in der wir sind, auf eine gewisse Weise unglaublich ohnmächtig fühlen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir einen Ort in uns haben, wo wir überhaupt nicht ohnmächtig sind. Ein Ort, wo unglaublich viel Kraft liegt. Und vor allen Dingen, an dem wir unglaublich viel Zugang zu einer Kraft haben, die nicht unsere Kraft ist. Und das ist das Herz. Und was wir gemeinhin sagen, was wir mit dem Herzen verbinden, das ist Liebe. Und Liebe ist was, was vielleicht in der ganzen Welt von allen Menschen ständig als etwas, als ein Mangel empfunden wird, dass zu wenig davon da ist. Aber es ist das, womit wir alle was anfangen können und was wir auch alle wollen. All you need is love, haben die Beatles gesungen. Und es war so eine fundamentale Wahrheit. Oder der Dalai Lama hat gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass alle Menschen das Gleiche wollen. Sie wollen glücklich sein und sie wollen geliebt werden. Und das Herz ist eben der Ort, an dem wir die Liebe wahrnehmen. Und das Herz ist auch der Ort, von dem wir die Liebe geben können. Und wenn wir unser Licht in unserem Herzen wahrnehmen, dann können wir mit diesem Licht, dann können wir mit unserer Liebe, die wir im Herzen haben, nähren. Genauso wie wir das tun, wenn sich jemand wehtut und wir pusten. Und man muss nicht unbedingt äußerlich pusten, man pustet innerlich. Und das ist eben auch etwas, das wir für die Erde tun können. Wir können das innere Licht der Erde, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit unserer Liebe nähren. Wir alle können das. Ich habe mich vor ein paar Tagen nochmal, als ich mich zur Meditation setzte, habe ich die zur Erde hingefragt. Nochmal hingefragt und habe gefragt, was brauchst du? Und ich habe eine ganz einfache, klare Antwort bekommen: Licht. Wir können mit dem Licht, das wir in uns selbst, zu dem wir in uns selbst Kontakt finden können, das Licht in der Erde nähren. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wir können das zum Beispiel in der Form eines inneren Gebets tun. Und jetzt wollte ich noch ein paar Sachen über das Gebet sagen und dann sind sie erlöst. Wir haben alle so unsere unterschiedlichen Assoziationen mit Gebet. Gebet ist eigentlich etwas ganz Menschliches, weil es ist was tief in der Natur des Menschen eigentlich ist. Es ist für den Menschen was ganz Natürliches. Und das Gebet schließt den Menschen in seiner ganzen Menschlichkeit ein, in seiner Bedürftigkeit, in seiner Begrenztheit, in seiner Unvollkommenheit. Das alles darf mit rein in ein Gebet. Viele Menschen auf dem spirituellen Weg wollen erleuchtet werden. Das Gebet hat vielleicht nicht viel mit Erleuchtung zu tun und mit dem in uns, was erleuchtet ist. Es hat mit dem in uns zu tun, was menschlich ist. Und im Gebet können wir einfach so sein, wie wir sind. Mit allem, wie wir sind. Auch mit all unseren Unvollkommenheiten. Und Gebet ist eine Form von Beziehung. Es ist Kommunikation. Und Beziehung ist eben auch eine Qualität, die uns in unserer Welt sehr abhanden gekommen ist. Beziehung, das ist eine weibliche Qualität. Das mit allem in Beziehung zu treten, die aus dem Wissen kommt, dass alles miteinander zusammenhängt und dass alles miteinander verwoben ist, was auch das innere Prinzip, das innere Licht der Schöpfung ist. Und ich denke, dass jeder Mensch, jeder einzelne Mensch seine ganz eigene, ganz individuelle, ganz intime Art hat zu beten, im tiefsten unseres Herzens. Manchmal ist es überlagert von irgendwelchen Formen, die wir im Leben kennengelernt haben als Gebet und die dann irgendwann sinnleer geworden sind und mit denen wir nichts mehr anfangen konnten. Und dann haben wir vielleicht vergessen, dass es drunter ein ganz echtes Gebet gibt, das direkt aus dem Herzen kommt. Gebet kann natürlich Formen haben. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Gebet fällt uns als erstes oft ein, ist Bitten. Ja, die meisten, es gibt viele Menschen, die sagen, ich bete nie, aber wenn es mir richtig schlecht geht, dann bete ich doch. Gebet kann auch Danken sein. Aber Gebet kann auch jenseits von Bitten und Danken einfach Sein sein. Also ein Zustand, in dem wir einfach sind und in dieser Verbindung sind, zu dem wir gehören, in der Verbindung zu dem Göttlichen in uns. Und wenn wir jetzt heute hier zusammen für die Erde beten, was heißt, mit unserer Liebe das Licht in der Erde nähren, in der Form, wie wir das jetzt hier machen, bedeutet das nicht, dass Sie und ihr das nicht für euch selbst in Sie in ihrem jeweiligen Leben auf ihre ganz eigene Art tun könnt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Weisen, in der ich auch in meinem Alltag einfach beten kann und auch für die Erde beten kann. Und das wollte ich einfach nur, um diese Tür dahin aufzumachen, kurz ansprechen. Man kann das in jedem Moment tun, wenn man es in Zusammenhang mit dem tut, wo es einem selbst ganz nah ist und wie es mir selbst dann entspricht. Man kann das tun, während man ein Essen zubereitet. Man kann es auch während dem Essen tun. Man kann es auf dem Weg tun, während man irgendwo läuft und die Erde mit den Füßen berührt. Man kann es tun, wenn man die Kinder von der Schule abholt oder wenn man zur Arbeit auf dem Fahrrad fährt. Es gibt keine Grenzen eigentlich von Möglichkeiten, in denen wir für die Erde beten können. Es ist der Moment, in dem wir in unser Herz gehen, in dem wir zu dem Licht gehen, zu dem wir in uns selbst Kontakt haben, in die Erinnerung, dass da mehr ist als das, was man sehen kann. Und diese Erinnerung verknüpfen mit unserer Liebe für die Erde. Und das ist es schon. Und natürlich, wenn man ein Essen zubereitet und das Gemüse schneidet oder so, dann liegt es nahe. Dann hat man diese Früchte und dann hat man einen Moment und denkt, das kommt von der Erde, das gibt sie uns einfach. Und unser Leben ist von ihr abhängig. Und es gibt Momente, wo es vielleicht nicht so einfach ist, aber oder nicht so nahe liegt und trotzdem möglich ist. Und wir können unser ganzes Menschsein mit da reinlegen in dieses Gebet für die Erde. Wir müssen nicht heilig sein oder frei von Unvollkommenheiten, wenn wir für die Erde beten. Es kann alles mit da hinein. Und mit jedem Gebet, wirklich mit jedem Einzelnen, mit jedem kleinen Gebet, das vielleicht nur 2 Sekunden dauert, wird etwas auf der Erde, in der Welt heller. Das Wichtige ist, denke ich, dass wir es auf die Weise tun, wie sie uns entspricht, wie es für uns stimmt, wie es auf unser Herz passt, auf unser individuelles Herz passt. Wie wir das machen, ist ganz egal. Und wir brauchen nicht nur mit dem Kopf oder mit Worten beten, wir können auch mit unserem Körper beten. Unser Körper ist ein Teil der Erde. Und er ist genauso heilig, wie die Erde heilig ist. Und genau das kann vielleicht dann in den Tänzen, die Cornelia macht, einen Ausdruck finden. Und wir können der Erde auch die Stille widmen. Wenn wir in die Stille gehen, öffnen wir einen Raum, einen unendlich weiten Raum. Und auch den können wir der Erde widmen und unserer Liebe für die Erde. Und das werden wir nachher tun, wenn wir meditieren. Gut, wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar Minuten stehen. Dankeschön.